Es gab ja nach Covid einen großen Exodus, was dazu geführt hat, dass in vielen Unternehmen die chinesischen Führungskräfte, die noch eine Stufe unter der internationalen Ebene waren, die eben noch nicht dieses Global Exposure gehabt haben, sondern die noch lokaler unterwegs waren, die dann aber ganz schnell eine höhere Rolle hineinwachsen mussten und denen eben in dieser Situation noch dieser internationale Schliff gefehlt hat.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 146, Führen in China zwischen Kontrollkultur und digitale Freiheit. Interview mit Tilemann Rieger, Managing Partner von 8C Consulting Shanghai. Tilemann Rieger ist interkultureller Berater, Trainer und Executive Coach. In China begleitet er seit Jahren sowohl westliche als auch chinesische Führungskräfte in multinationalen Firmen. Chinas Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Viele chinesische Unternehmen überzeugen durch Innovationskraft, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit und setzen damit deutsche Firmen zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig verändert sich die chinesische Gesellschaft stark. Wohlstand, Digitalisierung und demografische Herausforderungen prägen ein neues Verständnis von Arbeit und Führung. Was bedeutet das für deutsche Mittelständler vor Ort? Welche Führungsmodelle funktionieren und wo prallen Kulturen aufeinander? Tilemann gibt uns heute spannende Einblicke aus seiner Arbeit mit Führungskräften und teilt konkrete Beobachtungen und Erfahrungen aus seinen Projekten und Coachings in China. Hallo Tilemann, guten Abend.
Ja, hallo Xiaolong. Guten Abend oder guten Tag zurück nach Deutschland.
Ja, danke. Ja, Tag. Danke für deine Zeit. Ich habe nochmal in unsere letzte Aufnahme geschaut. Das war die Aufnahme Episode 31. Heute haben wir 146. Das sind mehrere Jahre und über 100 Episoden sind geschehen. Wie geht's dir so lange in Shanghai?
Ja, ich hatte am 15. Februar mein 10-jähriges Jubiläum hier in Shanghai. Als ich nach Shanghai gekommen bin vor 10 Jahren, hatte ich mir vorgenommen, 5 bis 10 Jahre zu bleiben. Inzwischen habe ich mich entschieden, hier eher zu bleiben, als wieder zurückzugehen. Auch weil ich zuletzt hier geheiratet habe. Und also vor 7 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt hier. Und insofern bin ich hier jetzt fest verwurzelt und muss auch sagen, ich fühle mich hier immer noch sehr, sehr wohl und es geht mir wirklich gut. Ich mache das, was ich am liebsten mache, was ich gut kann und was auch gebraucht wird. Und wenn das alles zusammenkommt und es auch noch bezahlt wird, dann hat man sein sogenanntes Ikigai gefunden. Das ist ein japanisches Konzept, wo eben sagen, das, wofür man Leidenschaft hat, das, wo man gut ist, das, was gebraucht wird und das, was auch bezahlt wird, zusammenkommt. Das ist quasi so der Sinn, dass die innere Berufung, die ich jetzt hier wirklich Tag für Tag lebe. Und mir macht das ganz viel Spaß, hier schön zu sein und mich wirklich einzubringen.
Wir wollen natürlich auch nach vorne schauen, aber manchmal schauen wir mittlerweile auch schon nach hinten. Und wir kennen uns seit der German Center Zeit. Das ist auch mittlerweile fast 10 Jahre her. Mhm. Und du hast jetzt seit einigen Jahren dein eigenes Geschäft und deine eigene Unternehmung. Wie geht's der Entwicklung von 8C Consulting? Insbesondere würde mich interessieren seit Covid-Zeit.
Ja, also ich habe mich, also AC Consulting wurde ein Jahr vor Covid gegründet von mir. Und natürlich war die Covid-Zeit, besonders die ersten 6 Monate 2020, war sicherlich die schwierigste Zeit, weil ich da eben noch nicht sehr etabliert war und gleichzeitig das erste halbe Jahr tatsächlich die ganzen B2B-Kunden eingebrochen sind. Ich habe aber zu der Zeit auch viel B2C gemacht, das heißt auch viele private Kunden dann gehabt und die sind dann in größeren Mengen in der Anfangszeit gekommen. Ich habe dann im 2021 war eigentlich ja ein ganz gutes Jahr hier in China und 22 war natürlich wieder schwierig und 23 war wirklich mein bestes Jahr. Das war wirklich spektakulär gut. Und auch 24 und jetzt 25 sind immer noch sehr gut. Einfach weil das, was ich mache, doch immer noch sehr gebraucht wird und natürlich auch mein Ruf weiter wächst und ich immer mehr Erfahrung sammle und viele Kunden habe, die auch immer wieder regelmäßig zusammen zurückkommen. Ich arbeite mit vielen Firmen über viele Jahre zusammen und bin auch ja wie eine Art strategischer Partner
Ja.
für diese Firmen jetzt. Und das, wenn sich das akkumuliert, dann wächst das Ganze natürlich immer weiter.
Auch was habe ich dich ja als Coach, internationale Berater, interkulturelle Berater und Coach vorgestellt und Trainer. Und vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wer sind deine Kunden typischerweise und was sind so die Themen, die Unternehmen oder Einzelkunden, die bei dir abfragen?
Also die Kunden sind sehr viele deutsche Unternehmen. Ich habe aber auch immer mal wieder chinesische und andere multinationale Unternehmer. Ich würde schon sagen, dass so 70%, 70, 80% meiner Kunden deutsche Unternehmen sind und durchaus große Namen aus der Automobilindustrie, aber nicht nur, also auch aus wirklich anderen Industrien. Und ich begleite diese, vor allem auch die Führungskräfte dort und die Führungskräfte-Teams und entwickle die Teams oder helfe ihnen dabei, eine Verbindung, ein Vertrauen aufzubauen, was ihnen eben im Alltag hilft, schneller Entscheidungen zu treffen, sich eben mehr zu vertrauen. Und in einer Firma zum Beispiel wurde das Ganze dann, ich habe die über 4 Jahre das Senior Leadership Team gecoacht und dann haben die sich entschieden, weil das wirklich so erfolgreich war und sie sich ja so gut betreut gefühlt haben und gleichzeitig einfach gemerkt haben, wie sehr ihnen das hilft, haben sie sich entschieden, das Ganze auf die nächste Ebene zu bringen. Und darüber hat sich mein Business dann verfünffacht mit diesem einen Kunden, weil sie eben alle ihre eigenen Teams auch noch mal durch solche Team-Coaching-Prozesse geführt haben. Und das bedeutet dann, dass man zweimal im Jahr für 2 Tage in ein Hotel geht und wirklich nur an Themen wie Vertrauen, Konflikte, Verbindung, sich aussprechen und über Dinge sprechen, die so im operativen Alltag nicht so viel Raum haben. Und da ist zum Teil tatsächlich auch extra das ganze Thema strategisch operativ ausgeklammert, damit man sich wirklich aufeinander besinnen kann. Und was wir damit erreichen, ist ein Graph entwickelt, die sich auf die Leistung, also die Performance auswirkt, und die Innovationskraft und letztlich damit natürlich auch auf den Umsatz. Und insofern ist das auch eins der Themen, auf das ich mich jetzt sehr stark fokussiere, das Thema psychologische Sicherheit. Wir haben hier als Firma auch ein eigenes Tool entwickelt, ein Assessment-Tool, was validiert ist und womit wir die psychologische Sicherheit in Organisationen und Teams entwickeln können und damit eben auch unsere Arbeit messbar machen können. Wir können das also zu Beginn messen und dann und die Intervention, das heißt die Team-Coachings und das auch das Einzelcoaching oder auch Trainings und dann nochmal nach einem Jahr nochmal so ein Assessment machen und
Ja.
darüber kann man dann eben auch den Unterschied sehen. Das ist jetzt allerdings noch ganz neu. Das heißt, wir haben da jetzt noch nicht diesen zweiten Schritt machen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das sehen kann. Und die Forschung ist hier auch sehr, sehr eindeutig, dass die Teams und die Unternehmen, die psychologische Sicherheit wirklich zur Priorität machen und wirklich darauf achten, dass die Teams diese psychologische Sicherheit aufbauen, dass die Performance wirklich spürbar hochgeht. Und vielleicht eine Sache, die noch ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, psychologische Sicherheit ist nicht das, was man vielleicht, wenn man jetzt nicht so viel darüber weiß, glaubt, dass es sich, also es ist nicht, es geht nicht darum, dass man immer nur nett zueinander ist und es geht nicht darum, dass es keine Konflikte geben darf, sondern es geht eher darum, dass man gesunde Konflikte, also eine Konfliktkultur, bei der respektvoll miteinander umgegangen wird und vor allem man auch weiß, dass diese Konflikte nicht auf der persönlichen Ebene stattfinden, sondern eben wirklich es darum geht, dass man einander helfen will oder dass man eben das Unternehmen auch voranbringen möchte. Und entsprechend, ja, man auch Fehler zugeben kann, sich verletzlich zeigen kann, ja, Ideen eingebracht werden können, die vielleicht auch ein bisschen verrückter sind. Aber darüber entsteht eben eine Kraft in einem Unternehmen, die, ja, Enormes bewirkt. Und es geht eben darum, dass man mit Angst am Ende doch nicht das erreichen kann, was man mit wirklicher Leidenschaft und mit intrinsischer Motivation schaffen kann und eben mit Vertrauen.
Das sind ja schon sehr viele Details und über die Inhalte von diesem neuen Service, was du ja gesagt hast, psychologische Sicherheit als dein Serviceprodukt an die Kunden. Und ich würde noch mal so einen halben Schritt zurückgehen, weil ich denke, das ist sicherlich für viele noch neu. Um das Ganze besser zu verstehen, möchte ich mit dir gemeinsam nochmal über den Bedarf und der Unternehmen nochmal sprechen, weil letztendlich diese Art von Produkt entwickelst du ja mit der Erkenntnis von dem Bedarf und dem Kunden in Interaktion, und da identifizierst du, welches Potenzial steckt dahinter, wo haben die Kunden wirklich den Bedarf. Weil interkulturelles Training, interkulturelle Wissenschaft, das ist ja wirklich sehr breites Feld. Und wenn du jetzt sagst, das ist im Moment das Hauptthema, dann lass uns nochmal über den Wandel des Marktes noch einmal sprechen. Internationale Firmen heute in China. Was denkst du generell aus deiner Perspektive als interkultureller Trainer? Was sind so die größten Herausforderungen von den internationalen Firmen in China heute?
Also einmal hast du ja ganz am Anfang jetzt mal gesagt, die Bedürfnisse der Kunden, was sind die Bedürfnisse der Kunden, die mich hier vielleicht auch in diese Richtung bewegen lassen. Also eine Sache, die ich immer wieder auch von Kunden höre, ist diese Frustration, dass in den Unternehmen zum Teil immer noch zu sehr so ein Tell me what to do, so ein Mindset ist. Sag mir, was ich machen soll und dann mache ich das. Also dieses Folgen und nicht selbstständig Initiative ergreifen, proaktiv Ownership. Ja, also das ist etwas, was ich immer wieder von meinen Kunden höre und das hat sehr stark was mit dem Thema psychologischer Sicherheit zu tun. Also das zu der Frage. Und das andere, was du angesprochen hast, ging um das Thema interkulturelle Kommunikation. Was sind da für Herausforderungen? Und hier ist zum einen ist natürlich so, dass es jetzt in China immer weniger Expats gibt. Es gab ja nach Covid einen großen Exodus, was dazu geführt hat, dass in vielen Unternehmen die chinesischen Führungskräfte, die sozusagen noch eine Stufe unter der internationalen Ebene waren, die eben noch nicht dieses Global Exposure gehabt haben, sondern die noch lokaler unterwegs waren, die dann aber ganz schnell auf einmal in eine höhere Rolle hineinwachsen mussten und denen eben in dieser Situation noch dieser internationale Schliff gefehlt hat oder immer noch fehlt. Und das ist das, wo ich eben auch immer wieder gerufen werde, um den chinesischen Führungskräften zu helfen, auf der internationalen Bühne sozusagen diese Executive Presence zu haben, die Global Executive Presence. Und das ist etwas, was viele chinesische Führungskräfte deshalb nicht so haben oder was ihnen schwerer fällt, weil die konfuzianische Kultur mit einigen Signalen, also auch körpersprachlichen Signalen, etwas aussendet, was in der westlichen Kultur missverstanden wird. Und zwar das Thema Bescheidenheit und bis hin zu fast Unterwürfigkeit ist in der chinesischen Kultur aus dem Konfuzianischen heraus eher ein Zeichen von Respekt, und Respekt wird von unten nach oben gegeben. Und das ist im Grunde genommen eigentlich ein Geschenk emotionaler Sicherheit, die man dem anderen in dem Moment macht, in der Erwartung, dass man das Gleiche zurückbekommt. Das heißt, man unterwirft sich, man zeigt sich klein und macht den anderen groß. Das heißt, man gibt dem anderen Gesicht und zeigt sich ganz bescheiden. Und das ist eine Form von Respekt, die innerhalb der chinesischen Kultur dann so verstanden wird, wie es gemeint ist, und aber auch zurückgegeben wird, weil die chinesische Kultur eine Kultur der Balance ist. Das heißt, geben und nehmen ist ein Wert und man muss immer in Balance sein. Das heißt, der andere gibt dann immer wieder zurück. Und auf die Art und Weise, ich sag mal ganz vereinfacht, kommt man von: Ich bin nicht okay, du bist okay. Und der andere sagt dann: Nein, nein, ich bin nicht okay, du bist okay. Und so finden wir uns beide dann doch okay. Ja. Und zum Beispiel in der deutschen Kultur, da startet man gleich von: Ich bin okay, du bist okay, auf der Ebene von Augenhöhe. Ja. Man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Und wenn man sich nicht auf Augenhöhe begegnet, dann gibt es eigentlich nur entweder: Ich gucke von unten nach oben oder ich gucke von oben nach unten, aber nicht über Kreuz. Das ist eben die chinesische Art. Und hier besteht eben immer das Missverständnis, dass Unterwürfigkeit oder Bescheidenheit gleich Schwäche und Inkompetenz ist. Und das ist etwas, was ich natürlich dann auch deutschen Führungskräften, die nach China kommen, erklären muss, dass sie diese Missinterpretation nicht haben, aber auch den deutschen Führungskräften in den Headquartern, die meistens eben nicht so sensibilisiert sind für die chinesische Kultur und aus ihrer lokalen Interpretation das dann eben missverstehen. Und dann gibt es noch ein paar andere Aspekte, die im interkulturellen Kommunikation, aber diese Executive Presence ist etwas, was immer wieder bei chinesischen Führungskräften ein Thema ist, wenn sie dann schnell aufsteigen in Positionen, bei denen sie sozusagen international Vertrauen schaffen müssen, ernst genommen werden wollen und so weiter.
Und dazu kommt noch die Zeit, als du gesagt hast, 21, 22, 23, wo wirklich dein Geschäft gut läuft. Und das kann auch ein Effekt sein, durch dass man weniger Geschäftsreise in der Zeit sozusagen gestalten kann durch Reiseeinschränkungen und viele Kommunikationen über Teams oder virtuelle Tools gemacht werden soll. Und dass die beide Seiten kaum noch kennen durch diese Missverständnisse, dass man vielleicht in einer physischen Präsenz vielleicht doch anders aufgeklärt werden kann, dass durch solche kurze Teams-Meeting dann doch zu längerer Verwirrung führen kann und dann zu noch mehr Unsicherheit da in dieser Zusammenarbeit. Ne? Das wäre ein zusätzlicher Faktor aus meiner Sicht.
Absolut, und das habe ich auch ganz konkret von vielen Kunden so gehört, dass in der Covid-Zeit die Beziehung, die sie vorher aufgebaut haben, und die Verbindung und das Vertrauen, das über dieses regelmäßige sich Besuchen eine gewisse Grundlage gebildet hat, dass das dann in dem Moment, wo dann irgendwelche neuen Stellen übernommen haben und dann eben nicht mehr dieser Austausch stattfinden konnte auf physischer Ebene, dass das sich wirklich bemerkbar gemacht hat in der Zusammenarbeit und dass dann eben immer mehr Gräben entstanden sind, weil man sich eben nicht mehr persönlich gesehen hat, sondern immer nur noch virtuell miteinander gearbeitet hat.
Siehst du
Also das
jetzt?
ist ganz bestimmt eine Zeit gewesen. Das ist ja jetzt wieder
Genau, wollte gerade
aufgebrochen, aber
mal
damals.
fragen, genau, wie siehst du jetzt den Trend durch diese No-Visa-Politik für die Geschäftsreisende und dann vielleicht eine zunehmende Interesse für chinesische Markt. Siehst du da auch eine Veränderung, dass da dieser Bedarf an der Verbesserung der Zusammenarbeit, zumindest ich würde nicht sagen, reduziert wird, aber verändert wird? Welche Veränderung siehst du jetzt in dem Jahr jetzt 25 im Vergleich zu vielleicht 22, 23?
Also ich denke, dass das Jahr 22 ein großer Vertrauensverlust für die chinesische Unternehmenskultur auf jeden Fall bedeutet hat. Das heißt, nicht nur, dass viele China verlassen haben von den Experts, sondern eben auch allgemein eine größere Vorsicht in Bezug auf Investitionen nach China zusammenkommen mit einer wahrscheinlich auch Berichterstattung in den Medien, die verzerrend ist und die auch nicht besonders freundlich ist. Das heißt, da ist einfach eine negativere Stimmung allgemein, die ganz bestimmt nicht förderlich ist. Es hat die chinesische Regierung mit diesen erleichterten Visabestimmungen ganz sicherlich das Richtige getan, dass die Hürden genommen werden. Dennoch ist da eine, ja, schon auch eine Zögerlichkeit da. Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, dass es durchaus auch, also bei Firmen, wo ich regelmäßig interkulturelle Trainings gebe und die dann im Jahr 23, 24 und auch 25, ja, in der Zeit, die sind immer wieder gekommen. Also es sind einige wiedergekommen und es waren einige, die jetzt ganz neu in China waren. Also es gibt immer noch welche, die dem eine Chance geben und die in der Art und Weise sich hier ja, neu etabliert haben.
Ja, und lass uns mal zu den nächsten Kapitel gehen, nachdem wir jetzt so ein bisschen auseinandergesetzt haben, was sind so sag mal, was ist die Herausforderung von internationalen Unternehmen in China, was ist der Wandel? Ich würde gerne mit dir noch über Verständnis von Führung und Führungsstil sprechen, insbesondere in heutiger Zeit in China. Und du hast ja vorhin gesagt, du hast ein Training konzipiert, du hast Coaching und häufig ist ja, man hat auch ein Curriculum sozusagen im Hintergrund und man verfolgt auch ein bestimmtes Ziel. Und wenn man jetzt ein Führungskrafttraining entwickelt hat, da hat er dahinter ja natürlich auch eine bestimmte Curriculum, was das Unternehmen erreichen möchte. Und denkst du, dass es im Moment noch weiterhin noch so ist, dass du hast ja vorhin über die unterschiedliche Verständnis von Kommunikation gesprochen, ne? Ist das immer noch das Ziel von dem Unternehmen, internationalen Unternehmen in China, wenn man Führungskräftetraining ausbildet oder konzipiert, quasi die chinesischen Führungskräfte nach internationalen Standards zu entwickeln? Oder ist es jetzt etwas anders geworden? Gibt es da ein bestimmtes Curriculum nach dem lokalen Standard?
Also dadurch, dass ich vor allem in multinationalen Unternehmen dann Führungskräftetrainings mache, die dann meistens auch mit den Headquartern abgestimmt sind, ist mir da ehrlich gesagt noch nicht irgendwie ein wirklicher Unterschied aufgefallen. Ich mache auch Trainings für chinesische Firmen. Das, was mir da ja auffällt, ist so ein bisschen die Tendenz, dass man versucht, möglichst viele Leute in ein Training zu bringen. Also das sind dann zum Teil Klassengrößen oder Teilnehmergrößen von 40 Leuten. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr effektiv. Aber das ist so ein bisschen ein Unterschied, den ich sehr stark wahrnehme. Ich würde sagen, was anderes, was ich allgemein im Unterschied zwischen chinesischen Teilnehmern und westlichen Teilnehmern sehe, ist, chinesische Teilnehmer haben einfach einmal sind sie sehr viel offener für Spiele. Das heißt, sie erleben gerne und spielen gerne, während man mit Deutschen, die würden dann eher leicht mal sagen, ja, das ist jetzt aber, muss das sein, das ist jetzt ja vielleicht ein bisschen kindisch oder so, ja. Und die Chinesen sind da so, ja, oh ja, spielen, das ist klasse. Und das liegt einfach daran, dass in der chinesischen Kultur die Kindheit einfach nicht genug Raum fürs Spiel hatte und da ein unbefriedigtes Bedürfnis immer noch als Erwachsene vorherrscht und sie eben zum Teil auch traumatisiert sind von diesem Top-Down-Unterricht und als Erwachsene sehr, sehr, sehr viel offener für Spiele oder für Übungen sind, wo es einfach mehr um Erfahrung geht und wo Spaß mit dabei ist. Gleichzeitig ist das Thema, wenn man Chinesen in einer Gruppe fragt, eine Frage stellt und erwartet, dass sie dann was sagen, dann kommt meistens nichts, weil sie sich eben immer am anderen orientieren und keiner darf ausbrechen. Und es gibt auch ein Sprichwort in der chinesischen Kultur, der Vogel, der seinen Kopf aus dem Nest
Wird
zeigt, der wird
abgeschossen.
erschossen als
Wird
Erster.
erschossen,
Genau.
ja.
Das heißt, es ist immer gefährlich, als Erster
Ja.
was zu sagen. Und das ist etwas, was man aufbrechen kann, indem man eben sehr viel mehr Gruppenarbeit macht. Das heißt,
Ja.
ich mache sehr viel mehr Gruppenarbeit. Und wenn dann einer an sozusagen im Auftrag der Gruppe sprechen kann, dann ist es eben sehr viel ungefährlicher für die Person, weil dann eben nicht das Gesicht verloren werden kann, weil man ja für die Gruppe spricht. Ja, also das ist ein Unterschied, den ich in der Art der Gruppen oder der Trainings
Ja,
erlebe.
ich merke, dass das sind ja sozusagen Erlebnisse von dir, sagen wir, wie die Teilnehmer so sich verhalten, da erlebst du den Unterschied. Was ich gerne noch bei dem Punkt bleiben möchte, ist dieser Verständnis von Führung und beziehungsweise Maßstab für Führung. Du hast ja vorhin gesagt, ne, es gibt ja bestimmte Führungsstile. Ich sag mal, ein kooperativer Führungsstil oder hierarchische Führungsstile und ein typisches Thema. Und man diskutiert ja sicherlich über Vor- und Nachteile von bestimmten Führungsstile. Und im internationalen Umfeld, auch je nach dem Unternehmen, gibt es unterschiedliche Nuancen, welches Unternehmen welche Art von Führungsstil mehr bevorzugt. Aber gibt es dann aus deiner Sicht jetzt sozusagen Rückfragen an Effektivität von Führung? Ist das wirklich hierarchisch, also nur an dem Beispiel zu bleiben? Ist das richtiger für den Geschäftserfolg in China oder eher dieser kooperative? Was ist effektiv und was nicht? Du bist wahrscheinlich als Trainer manchmal auch im Fokus, wird auch gefragt von den Teilnehmern.
Also natürlich ist es so, dass in der chinesischen Kultur also alle Menschen mit einem Verständnis von Strafe und Belohnung aufwachsen und das natürlich auch sich in der Führung sehr stark niederschlägt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass auch in ganz chinesischen Unternehmen, wo die Führungskräfte vielleicht inspiriert durch Auslandsaufenthalte und das Erleben von anderem, wenn die anders führen, dann sind die viel, viel konkurrenzfähiger, weil sie an das Potenzial der Mitarbeiter viel stärker rankommen. Das heißt, die Mitarbeiter, und das geht wieder in die Richtung psychologische Sicherheit, man kann natürlich mit Angst und Schrecken oder mit Angst, Bestrafung und mit Druck natürlich auch was erreichen. Und in China spuren die Leute dann auch, aber trotzdem werden sie nicht alles geben, was sie in sich haben. Und wenn man, und das dauert dann natürlich eine Weile, wenn man das anders macht, wenn man einen anderen Ansatz wählt und wirklich mit viel mehr Verständnis oder in der chinesischen Kultur würde man sagen, Fürsorge herangeht. Und die Fürsorge ist tatsächlich auch ein chinesischer Wert, der ganz stark auch immer wieder zum Vorschein kommt. Und der muss auch in Balance sein. Wenn man sehr streng ist, dann muss man auch fürsorglich sein, sonst verliert man seine Mitarbeiter. Und wenn aber chinesische Führungskräfte nur auf der strengen Seite oder nur Druck machen und in keinster Weise Fürsorge geben, dann ist das Ganze nicht nachhaltig. Ja.
Das finde ich ganz interessant. Du sagst am Ende, es ist eigentlich der Zustand, eine psychologische Sicherheit, der Faktor, was zum Erfolg bringt. Und es gibt da unterschiedliche Art, um diesen Zustand zu erreichen. In jener Kultur könnte es sein, dass man auf einer Seite sehr streng ist, sehr viel fordert, aber auch die Fürsorge trägt. Das führt auch zu psychologischer Sicherheit und vielleicht in rein Wufi, internationaler Umfeld an Unternehmen. Das muss man vielleicht anders erreichen, im Ausland sowieso. Also das ist ja, das ist das, was du sagst, eigentlich das Ziel ist, eine psychologische Sicherheit zu erreichen, damit die Mitarbeiter sich sozusagen ihre Fähigkeiten entfalten können oder dürfen.
Ja. Ja,
Das
ich
ist
würde vielleicht noch was dazu sagen. In der chinesischen Kultur eingebaut ist tatsächlich auch ein Aspekt von psychologischer Sicherheit, und zwar das Thema indirekte Kommunikation und Gesichtswahrung und letztlich auch Loyalität, Harmonie. Ja, das sind alles wichtige Werte in der chinesischen Kultur, und da geht es im Grunde auch um psychologische Sicherheit, dass man sich eben nicht direkt attackiert. Zumindest nicht in einer bestimmten Situation. Das heißt, bestimmte Kontexte sind geschützt, eben durch die Werte wie Harmonie. Und das Instrument, um Harmonie zu wahren, ist eben über indirekte Kommunikation. Das liegt auch daran, dass das Thema und die Person immer miteinander vermischt sind. In der deutschen Kultur haben wir sehr klar, hier ist das Thema. Hier ist die Gürtellinie und da ist die Person. Und das Thema kann man hart attackieren, weil man auch weiß, wo die Gürtellinie ist und darunter die Person geschützt bleibt. In der chinesischen Kultur ist das zusammen, und deshalb kann man nur sozusagen das berühren mit indirekter Kommunikation, weil wenn man es attackiert, attackiert man eben auch die Person. Und das ist der Grund, warum durch die indirekte Kommunikation, ja, man die Dinge zwar vager hält, aber eben, wenn alle das auch richtig interpretieren können, entsprechend das so kommuniziert. Und häufig übrigens auch mit dem Wert der Fürsorge. Ja? Man sagt Sachen fürsorglich, meint aber vielleicht ein Verbot. Ja?
Ja, du meinst, dass in China das häufig der Fall ist, dass die Leute auch die Kritik persönlich nimmt, sozusagen.
Genau, sehr viel schneller persönlich nehmen. Und das andere ist eben der Gesichtsverlust, den gibt es natürlich in Deutschland ja auch. Man kann auch in Deutschland sein Gesicht verlieren als Deutscher. Es ist aber weniger existenziell, weil es eben eine individualistische Kultur ist. Und in der individualistischen Kultur ist sehr viel stärker die eigene Identität, unabhängig von dem, was die Gruppe denkt. Das heißt nicht ganz unabhängig, aber weniger abhängig. Und in einer Gruppenkultur wie der chinesischen Kultur ist es eben so, dass die Identität durch das gegeben wird, was die anderen über einen denken oder was man denkt, was andere über einen denken. Und das ist sozusagen der Grund, warum was die anderen über einen denken, ist viel bedrohlicher als in einer individualistischen Kultur, wo man sehr viel stärker aus dem, was man selbst über sich selber denkt, heraus seine Identität bildet.
Das heißt, deine Aufgabe liegt mehr drin, die Gruppe oder Führungskräfte darauf hinzuweisen. Das Ziel ist, die psychologische Sicherheit zu erreichen in der Firma oder in der Abteilung, in der Zusammenarbeit und gemeinsam mit denen einen individuellen Weg zu konzipieren, wie man das schafft. Weil das kann in unterschiedlichen Kontexten ganz anders aussehen. Sondern gar nicht über die Technik, wie man bestimmte Weg beschreitet, sondern eher überlegt, was ist das, die konkrete Situation, wer sind die Mitspieler und wie konzipiere ich meinen eigenen Weg für meine Bedürfnisse, meine Situation. Das ist
Ja, und ich
wirklich
würde
spannend.
sagen, ja, es ist definitiv so, dass in China sehr viel über Teambuilding psychologische Sicherheit aufgebaut wird. Natürlich auch über das Vermischen von Privat und Beruflichen. Das heißt, dass man viel eben auch in der privaten Zeit sich mit Kollegen trifft, essen geht und das, was in Deutschland ja häufig sehr stark getrennt ist. Das heißt, dieses Thema Privates und beruflich miteinander zu vermischen, das ist auch eine Form von psychologischer Sicherheit aufbauen, dass man sich näher kennenlernt, dass man kennenlernt, wer ist denn die Person hinter der professionellen Maske? Und das ist in der chinesischen Kultur ganz wichtig. Im Übrigen, das Thema Vertrauen ist wirklich auch interessant, wie unterschiedlich Vertrauen in der chinesischen Kultur und in der deutschen Kultur und vielleicht auch allgemein der westlichen Kultur aufgebaut wird. Es gibt so eine Vertrauensformel, Die wurde mal in einem Buch The Trusted Advisor vorgestellt. Diese Vertrauensformel heißt, Vertrauenswürdigkeit ist gleich Verlässlichkeit plus Glaubwürdigkeit plus Intimität oder Nähe, ja, geteilt durch Selbstorientierung oder Egoismus, kann man fast sagen. Und ich habe das mal weitergedacht. Ist das in Deutschland auch so? Und wie ist das in China? Und in Deutschland bin ich zu dem Schluss gekommen, die Vertrauensformel ist ein bisschen anders. Da geht es Verlässlichkeit hoch zwei. Das heißt, Verlässlichkeit ist wirklich der wichtigste Teil. Glaubwürdigkeit, ja, auch da ist auch wichtig. Vor allem durch Fakten und Zahlen und so weiter. Und Intimität ist eher in Klammern, ist eher nice to have, aber nicht so entscheidend, weil eben in der deutschen Kultur diese Trennung zwischen Privat und Beruflichen ist. Das heißt, wenn man kompetent ist, wenn man Experte ist, wenn man sich professionell verhält und anzieht, dann reicht das, um Vertrauen aufzubauen. Und wenn man sich dann auch noch gut kennt und eine Nähe hat, dann ist das natürlich toll und hilft, aber es ist nicht so notwendig. In der und geteilt durch die Selbstorientierung, das ist sicherlich das Gleiche. In der chinesischen Kultur ist es so, dass der Faktor Intimität, also bin ich in der In-Group oder in der Out-Group, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das heißt, Intimität hoch zwei. Und dann ist noch interessant, dass die Verlässlichkeit anders aufgebaut wird, weniger durch Zuverlässigkeit in der Lieferung oder in, dass man das, was man tut, was man sagt, auch tut, sondern da geht es in erster Linie über der Beziehungsebene. Was ist, wenn ich dem einen einen Gefallen tue, gibt er mir dann auch das zurück? Das heißt, ist die Gefallensbalance da? Das Geben und Nehmen, diese Reciprocity, das muss sozusagen Balance sein. Damit drückt man diese Verlässlichkeit aus. Glaubwürdigkeit ist sehr viel stärker auf dem Faktor, kenne ich jemand, der diese Person kennt, der das behauptet. Also ohne jemand, ohne eine Verbindung zu haben zu jemandem, der sich versucht, über Zahlen, Fakten oder vielleicht über Diplome oder Garantien oder Zahlen, Fakten aus, ja, sozusagen auszuweisen, da ist immer ein gewisser Zweifel, wenn man niemand kennt, der den kennt. Also jemand, dem man vertraut, der den kennt. Und dann das Thema Selbstorientierung, da geht es ganz stark um Aufopferung. Das heißt, ist derjenige bereit, ein Opfer zu bringen? Und wenn er das nicht ist, dann ist er se selbstorientiert. Oder dann, also diese Nicht-Opferbereitschaft, die ist ganz negativ, beziehungsweise wenn man ein Opfer bringt, zeigt man, da, diese Person ist vertrauenswürdig, weil die meint es wirklich. Und dann kommt noch zusätzlich darauf der Faktor Gesichtswahrung. Wenn jemand proaktiv dazu beiträgt, dass jemand sein Gesicht in einer brenzlichen Situation wahrt, macht er ganz viele Punkte auf dem Vertrauenskonto aus. Und wenn jemand natürlich das Gesicht verliert, dann ist alles verloren.
Zwei Punkte. Also das sind ja wirklich spannende Dinge. Du bist ja wirklich Experte da drin. Also ich muss auch gestehen, ich habe nicht alles umfangreich, alles komplett verstanden. Aber ich kann schon richtig merken, zwei Gedanken dabei. Ein Gedanke ist, während du das sprichst, habe ich gedacht, eigentlich ist doch die Schicht, ich sage mal, die Führungskräfte in China, die frühzeitig eine Ebene höher gezogen sind, dass sie im internationalen Umfeld agieren sollen, die sind ja wirklich arm dran, weil sie ja wirklich von beider Seite Anforderungen gestellt bekommen und sie müssen gerecht werden. Und das ist wirklich eine schwere Aufgabe für diese Art von Führungskräfte. Aber auf anderer Seite komme ich nämlich auf der anderen Gedanke ist, eigentlich diese Training, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, sehr anschaulich, müsste man viel mehr auch an die Zentrale geben. Und damit sie
Absolut.
auch verstehen, welche Herausforderungen die Führungskräfte in China haben, um wirklich diese ganze Zusammenarbeit Vertrauen muss bestehen, um wirklich sachlich, dass man auch effektiv diskutieren und Strategie entwickeln könnte und Umsetzung durchgeführt werden können. Aber diese Vertrauensbasis, das muss wirklich erfolgreich aufgebaut werden. Aber die häufig ist das Wissen, was du gerade beschrieben hast, wenn für mich schon zum Teil neu ist, das muss ja für viele China-zuständiger Manager in der Zentrale sicherlich auch neu. Da brauchen Sie unbedingt auch deine Unterstützung, meiner Meinung nach.
Absolut. Und ich habe also in einem Beispiel das mal erlebt, wo eine Firma, deutsches Unternehmen, die also viel Projektarbeit mit den Chinesern, das heißt, die Experten saßen in Deutschland, die Chinesen sollten das aber umsetzen mit den Kunden in China. Und da gab es immer wieder Schwierigkeiten der Kommunikation, Missverständnisse und auch Konflikte. Und dann bin ich dort, eingeladen worden, da zu helfen. Und ich habe beide Seiten trainiert. Das heißt, erstmal beiden Bewusstheit in Bezug auf Kommunikation und interkulturelle Unterschiede gegeben. Und dann im zweiten Schritt die über Teams zusammengebracht und entsprechend sie an diesen Themen arbeiten lassen. Und das hat enorme Effekte gehabt, dass das Vertrauen gewachsen ist und dass die Zusammenarbeit danach wirklich signifikant besser geworden ist. Und da ist letztlich auf beiden Seiten die Notwendigkeit, das Bewusstsein zu erhöhen. Und die Chinesen haben zum Beispiel verstanden, dass ein ganz starkes Bedürfnis für Deutsche ist das Thema Transparenz. Und wenn sie vage bleiben oder wenn sie nichts sagen, dass sie damit Deutsche wirklich nervös machen und dass dann auch die Gedanken aufkommen, die wollen was verheimlichen. Dabei ist das gar nicht unbedingt der Fall, sondern das ist einfach nicht das Bewusstsein, dass Transparenz und Ehrlichkeit ein so wichtiger Wert ist. In der chinesischen Kultur sind andere Werte wichtig und das ist dann eben wichtig, dann auf der deutschen Seite klarzumachen und entsprechend ja zu sehen, welche Werte beißen sich manchmal. Wo gibt es diese Reibung? Und eine Sache ist ganz sicherlich das Thema Geschwindigkeit versus Perfektion. Ja, die
Ja,
Deutschen
gut,
wollen
das
immer
ist
alles
der
perfekt machen
Agilität-Thema,
und die China Speed, ja,
ja.
die zerrt daran an diesem
Ja.
Willen nach Perfektion. Das andere ist planen und dann durchziehen versus einfach erstmal anfangen und flexibel reagieren. Ja, das ist wieder so ein Reibungsbereich und gleichzeitig ist aber auch eine große Chance. Man kann sagen, dass die deutsche
Ja.
und die chinesische Kultur tatsächlich fast in allen kulturellen Dimensionen am
Konträr
weitesten
sind?
von allen Kulturen auseinander sind. Das heißt,
Okay.
diese Unterschiede zwischen China und Deutschland sind enorm. Es gibt die meisten westlichen Kulturen haben zumindest in einem Bereich eine ganz starke Ähnlichkeit mit China, aber in Deutschland fast alles komplett auseinander.
Ja.
Und gleichzeitig bietet das aber auch Synergiemöglichkeiten. Und wenn dann eben beide Seiten mit Offenheit und mit Neugier auch aufeinander zugehen, dann kann da was ganz Großes draus entstehen. Perfektion mit China Speed zum Beispiel, ja. Also das ist einfach auch eine Frage von, wie sehr lässt man sich drauf ein und behandelt den anderen eben auch auf Augenhöhe und hört einander zu. Und schaut, in welchem Kontext, in welcher Situation ist was die richtige Lösung. Denn wir Deutschen handeln manchmal oder wir neigen dazu, Overengineering zu machen. Und die Chinesen neigen vielleicht dazu, manchmal ein bisschen zu schlampig dann Sachen anzugehen oder zu pragmatisch. Deutschen sind da mehr analytisch. Und manchmal ist das Pragmatische richtig, manchmal ist das Analytische richtig. Manchmal ist die Geschwindigkeit wichtig, manchmal ist die Perfektion richtig. Und das im Dialog miteinander auszumachen und zu verhandeln, das bedarf Bewusstheit und natürlich auch eben das gegenseitige Ernst nehmen und nicht, dass der eine auf den anderen herabschaut.
Macht mir sehr viel Spaß, mit dir über die tiefe Wissen von interkulturelles Management zu diskutieren. Ich würde aber in unserer letzten Session noch ein bisschen durch deine Brille auf das China-Geschäft schauen als interkultureller Trainer und Coach. Wir haben vorhin mehr über Vertrauen, über psychologische Sicherheit gesprochen. Wir haben kaum über die Sachthemen gesprochen, worüber die Führungskräfte Gedanken machen. Was sind die konkrete operative Themen? Was denkst du, was ist heute, wenn du jetzt mit Führungskräften im Workshop und im Coaching sind, was sind so die Hauptherausforderungen für die? Was sind so die Top-Themen, die Sie jetzt managen müssen?
Also ein Beispiel kommt mir da, dass lange Zeit, also jetzt ein deutsches Unternehmen, die einen großen Technologievorsprung hatten, nach China gegangen sind, dort ihr Produkte wie warme Semmeln so verkaufen konnten und inzwischen die chinesische Konkurrenz aufgeholt hat, Produkte anbieten kann, die fast genauso gut sind. Vielleicht nicht bis in die letzte Perfektion, aber es reicht für die meisten Kunden auch in der Qualität und die jetzt tatsächlich eben sehr in Schwierigkeiten kommen, weil in der Art, wie das Unternehmen aufgebaut ist, die Entwicklungsorganisation immer noch in Deutschland ist. Und wenn die Kunden besondere Anforderungen haben und man dann mit Flexibilität darauf reagieren will, dann ist der Weg des deutschen Unternehmens mit der Entwicklung in Deutschland und den Abstimmungen und den auch dort vielleicht ja, anderen Arbeitszeiten und der anderen Mentalität in Bezug auf Geschwindigkeit, dann entsprechend ein Nachteil, den die chinesischen Firmen, die dann eben sehr viel kürzere Wege haben, auch sehr viel mehr auf dieser Ebene unterwegs sind. Wir müssen sofort schnell liefern, schnelle Lösungen finden und egal, ob es jetzt perfekt ist oder nicht, Hauptsache wir bedienen den Kunden und damit überholen sie dann oder nehmen sie ganz viel Geschäft weg. Und das ist etwas, was ganz sicherlich ein Thema ist, was immer mehr jetzt ja, Unternehmen aus Deutschland, die in China lange Zeit gute Geschäfte gemacht haben, womit sie konfrontiert sind
Wenn
mit
die
dieser neuen Konkurrenz.
Führungskräfte was wünschen können, was ist Ihr größter Wunsch? Wo wollen Sie am meisten ansetzen, um diese Situation zu verändern? Oder Ihr Unternehmen am Ende ist ja eine Tochtergesellschaft doch auf sich gestellt, ne? Also die Führungskräfte müssen ja in China allein Erfolg haben und verhalten sich auch so ein bisschen wie ein General Manager ist für seine Tochter, für das sein Unternehmen zuständig ist. Da verhält er sich auch so ein bisschen wie Unternehmer. Hoffentlich tut er das so. Wer er sich wünschen kann, was würde er am meisten ansetzen an sein Unternehmen?
Gute Frage. Also in diesem Fall jetzt zum Beispiel würde sich die Führung vor Ort in China wünschen, dass ein Entwicklungszentrum auch in China aufgebaut ist und dass sie eben vor Ort viel mehr Möglichkeiten haben. Das erfordert allerdings Vertrauen. Das heißt, dass an der deutschen Zentrale dem chinesischen Unternehmen oder der Niederlassung dort das Vertrauen gegeben wird, dieses Produkt dort auch weiterzuentwickeln, was eben auch bedeutet ein Wissenstransfer und dann eben die Gefahr, dass das dann entsprechend auch irgendwann früher oder später bei der Konkurrenz landet. Und das ist einfach immer dieser Balanceakt und auch immer die Angst, was ist, wenn ich das ganze Wissen rausgebe oder wenn ich das ganz lokal in China veranker, kann ich dann überhaupt noch sicher gehen, dass ich in 5 Jahren noch immer die Patente wirklich sicher bei mir hab oder dass die dann vielleicht verwässern und die Konkurrenz quasi das alles auch macht. Und das ist so ein Balanceakt und es ist auch nicht leicht zu entscheiden. Ich würde sagen, das andere ist natürlich auch das Thema Vertrauen einer Führungskraft. Also wenn vorher der General Manager immer ein Deutscher oder ein Westler war, jetzt zu sagen, wir probieren das aus, wir nehmen jetzt nur einen Chinesen und da ist dann auch genug Vertrauen da. Also das Thema Vertrauen ist immer noch ja, ein Schritt und ja, und dann gleichzeitig sich natürlich eben auch, also den Niederlassungen in China, die im Freiraum zu geben, flexibel zu reagieren, um konkurrenzfähig mit der chinesischen Konkurrenz zu bleiben.
Ich denke, nach heute ist mir völlig klar, wirklich ein wichtiger Wert würdest du dann den deutschen Mittelstand in chinesische Geschäfte in diesem Kontext beitragen, wenn du wirklich Training oder Schulung oder Coaching geben kannst für die Zusammenarbeit Headquarter und dann die lokale Führungskräfte, um da die psychologische Sicherheit zu erreichen, zumindest beiden Seiten schult und die andere Seite besser zu verstehen, wie man so einen Zustand psychologische Sicherheit erreicht werden kann, um effektiv über sachliche Themen zu sprechen. Ich habe viel gelernt, Thema. Das war echt ein spannendes Thema. Und ja, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Was steht nächste Woche auf Programm?
Nächste Woche bin ich 2 Tage beim Kunden, aber ich kann sagen, ich bin Ende nächsten Monats in Südostasien unterwegs, worauf ich mich schon sehr freue. Das heißt, ich werde jetzt nach Covid zum ersten Mal wirklich auch außerhalb von China reisen für chinesische Unternehmen, die eben hier ihr Headquarter haben und aber eben auch in Asia Pacific unterwegs sind. Und entsprechend bin ich in Vietnam, in Singapur, in Kuala Lumpur und auch in Philippinen. Und das finde ich spannend, dass sich das Geschäft jetzt auch ein bisschen in den asiatischen Raum weiterentwickelt und nicht nur in China bleibt. Und ja, also es bleibt spannend. Ich bin weiter Wachstumskurs und freue mich wirklich sehr, ja, dass sich die Dinge weiter so entwickeln.
Ich freue mich sehr. Ich weiß auch schon, was unser nächstes Gespräch für einen Titel haben kann.
Aha.
Aber hoffentlich dauert es nicht wieder weiter über 100 Episoden. Und etwas früher können wir uns schon treffen. Nochmal vielen Dank dir. Noch einen schönen Abend nach Shanghai und wir sprechen.
Alles klar. Danke dir, Shalom. Und ja, schönen Gruß nach Deutschland.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.